Die meisten von euch, von Ihnen, kommen gerade von zu Hause, aus der Wohnung oder aus dem Haus. Und in dieser etwas kühler und dunkler werdenden Jahreszeit haben sich einige sicherlich auch gemütlicher zu Hause gemacht. Manche haben den Vorteil, dass sie einen Kamin haben, der hat in den letzten Tagen wahrscheinlich schon gebrannt. Das Feuer, nicht der Kamin. Und einige von euch, von Ihnen, haben Dekoration schon rausgeholt und irgendwann ist die Adventszeit ja auch dann da und wir fangen an, das weiter zu dekorieren. Wir versuchen, dass wir es uns wirklich auch schön machen, damit wir uns wohlfühlen dort, wo wir leben. Und meine eigenen Räumlichkeiten kann ich beeinflussen, aber ich kann nicht alles beeinflussen. Ich kann vielleicht, wenn ich durch den Park gehe, das ein oder andere noch aufheben und aufräumen, Flaschen an die Seite stellen oder mitnehmen und einlösen, das Pfand. Aber vieles kann ich nicht unbedingt beeinflussen. Und manche sind zurzeit auch etwas hilflos in Bezug auf unsere Kirchen, weil auch da haben wir nicht immer den Einfluss, den wir gerne hätten. Und wir sind gezwungen, aufgrund der rückläufigen Mitgliedschaft, aber auch der Finanzen, die ein oder anderen Gebäude an der Seite stehen zu lassen, sie aufzugeben und nicht mehr zu nutzen. Winston Churchill hat einmal einen Satz geprägt: Zuerst prägt der Mensch den Raum und dann prägt der Raum den Menschen. Zuerst prägt der Mensch den Raum und dann prägt der Raum den Menschen. Das bezieht sich, sein Satz, auf dieses komplizierte Wechselspiel von Raum und Psyche. Und deswegen gibt es auch, das wusste ich noch nicht, aber ich bin am Donnerstag, als wir eine Veranstaltung in der Stadt hatten, zu der ich auch gleich kurz noch etwas sagen werde, darauf gestoßen, dass es auch eine Architekturpsychologie gibt. Das war mir so nicht bewusst. Mein Psychologiestudium ist auch schon ein bisschen näher. Das heißt, Räume haben einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und deswegen ist diese Erkenntnis auch etwas, das Architekten mitnehmen und es sowohl bei Krankenhäusern, bei öffentlichen Einrichtungen, aber eben auch bei privaten Gebäuden nutzen. Wir feiern heute einen Raum, den viele von uns vielleicht gar nicht kennen oder noch nie betreten haben, die Lateranbasilika. Das heißt, das Ursymbol für die Kirche, für einen Kirchraum. Und aufgrund dieses Festes, dieses besonderen Festes des Weihetages der Lateranbasilika, möchte ich eben heute einmal überlegen, was sind denn Kirchenräume, was sind Räume und Orte des Glaubens. Ich habe am Donnerstag gelernt, dass es drei unterschiedliche Orte gibt und Formen von Orten. Der erste Ort ist der private Raum. Der zweite Ort ist der kommerzielle Raum, der Raum der Arbeit. Und der dritte Ort, dazu gehören wir Kirchen, sind die gemeinnützigen und die sozial bedingten Räumlichkeiten. Da gehören Parks dazu, Bibliotheken, Kirchenräume, Gemeindehäuser, wir nebenan alten Tagesstätten und. Viele, und das hat die Stadt zugegeben, haben wir davon nicht, wenn die Kirche wegfällt. Von daher war es total faszinierend, dass am Donnerstag, wir waren zusammen in der Marienkirche, es ging um die Zukunft der Kirchen. Und das Gute daran ist, dass der Rat der Stadt eine Entscheidung getroffen hat, dass die Stadt sich das mit anschaut, weil sie nicht einfach hinnehmen will, dass wir aufgrund der Situation als Kirche oder als Kirchen plötzlich den einen oder anderen Raum aufgeben und die Stadt guckt hinterher und denkt, aber das war doch ein wesentlicher Raum für das Quartier. Der Begriff Quartier fiel dort häufiger und es war sehr faszinierend, dass sie gesagt haben, nicht nur die Kirchen, sondern auch wir als Stadt müssen schauen, wie gehen wir mit den Gebäuden um. Ich habe mit unserer Bauverantwortlichen aus Paderborn dann gesprochen und sie hat gesagt, Gott sei Dank, seit Monaten rede ich mir den Mund fusselig, dass das nicht nur kirchliches Problem ist, was wir haben in der Gesellschaft, sondern dass es auch ein Problem ist, sich um diese Gebäude zu kümmern, für das die Stadt Verantwortung trägt. Und die sind inzwischen soweit und wir sind ganz froh. Denn, und das fand ich sehr interessant, es wurde dort gesagt, gerade diese dritten Orte werden immer wesentlicher für das Bestehen der Demokratie. Ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Das war zum ersten Mal, dass dieser Begriff so gefallen ist für mich. Ich fand es sehr spannend. Also diese dritten Orte, die Orte, wo man sich trifft, wo man keine Verpflichtung eingehen muss, wo man nicht irgendetwas muss, ich muss keinen Kaffee trinken, ich muss mich da jetzt nicht unbedingt so oder so einbringen. Diese Orte, diese freien Räume müssen bestehen bleiben und bei unserer Demokratieverdrossenheit sogar auch noch mehr werden. Und da haben wir zum Beispiel einen großen Auftrag, den wir als Kirche leisten können. Das wird natürlich nicht ganz einfach sein, weil wir von den ehrenamtlichen und den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer weniger werden. Aber Frau Dr. Dietz, die ist Architektin in München, die einige Projekte dort begleitet, sagt, ich glaube, man braucht sehr unterschiedliche Angebote. Die kleinen Rückzugsorte, die wir kennen aus dem Privaten, und die größeren Begegnungsorte. Und ich möchte auf den Ort der Kirche eingehen, der Kirchen. Und möchte das folgendermaßen definieren, dass wir im Glauben immer in einem Spannungsfeld leben. Ein äußerer Ort, in dem sind wir jetzt, St. Josef, die Kirche, die gebaut worden ist, als man Beton und Stahl bevorzugte und Glas. Schwierig auch, diese Gebäude zum Teil aufrechtzuerhalten und sie zu sanieren, das ist nicht immer ganz einfach. Manche sind in Anführungszeichen so schlecht gebaut, dass es sich auch manchmal nicht lohnt. Also die äußeren Orte, die wir kennen, und dann den inneren Ort, den wir brauchen. Und dazu möchte ich ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 3. Kapitel, Vers 16 und 17. Da sagt Paulus sehr deutlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Unser Grundgesetz beginnt damit. Das hier ist nochmal eine Nummer höher. Ihr seid Gottes Tempel und Gott steht für euch ein, wenn irgendjemand eurem Tempel zu Leibe rücken will. Ich verstehe vieles christliche Denken überhaupt nicht, wo ich den anderen abwerte, sei es eine Ethnie, eine Rasse, ein Rassendenken, und dann gleichzeitig beanspruche, dass ich im Namen Jesu handle. Das ist eine solch große Absurdität, die wir zurzeit auch erleben, die parallel läuft, die fast gar nicht zu ertragen ist. Gott sagt sehr, sehr deutlich, wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Schon ein hartes Wort. Und gerade diese harten Worte braucht es, auch wenn es hier jetzt etwas eigenartig klingt, Gott will eigentlich niemanden zerstören, aber wir brauchen in diesem Zusammenhang die harten Worte. Es gibt eine sehr, sehr schöne Begegnung zwischen der Frau am Jakobsbrunnen und Jesus. Und wir gucken einmal kurz in dieses Gebet hinein, damit wir noch einmal das Verständnis bekommen, was bedeutet es denn mit dem inneren Ort? Was hat das damit, was ist ein äußerer Ort und was ist ein innerer Ort? Und warum behaupte ich, dass da ein Spannungsfeld ist, das nicht immer ganz einfach ist? Oder ich werde es gleich nochmal deutlicher sagen. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, sagt die Samariterin. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sagt zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das wiederholt das, was Paulus so deutlich sagt. Ein Spannungsfeld zwischen dem äußeren Tempel und dem inneren Tempel, den gibt es. Ich komme mal zu den Chancen des inneren Tempels, bevor ich zu dem des äußeren komme. Der innere Tempel, das bin ich, der ist dafür da, dass ich weiter glaube. Keiner der nicht innerlich ein Stück Glauben erfahren hat, der innerlich Gottes Geist gespürt hat, der gespürt hat, dass sein Herz von Gottes Liebe berührt wird, der innerlich diesen Geist durch unterschiedliche Zeichen, Worte und Berührung innerlich erlebt und erfahren hat, wird sich für den Glauben hingeben können. Das geht nicht. Wird am Glauben ganz intensiv dranbleiben. Ich benötige für einen Glauben, auf jeden Fall im christlichen Sinne, eine innere Erfahrung, wo Gott mir zeigt, wer er ist und wer ich bin. Das ist in der klassischen Tradition der Mystik und des religiösen Lebens die erste Bekehrung. Und die zweite, die noch etwas tiefer geht, ist eine, die noch einmal auf einer ganz anderen Ebene, nicht mehr vom Verstand, sondern von einem ganz tiefen Erspüren in der Seele spricht. Also ich brauche eine Erfahrung in diesem inneren Ort. Wenn ich diese innere Erfahrung nicht gemacht habe, werde ich vielleicht irgendwie überleben, indem ich mich an Äußerlichkeiten festhalte. Es gibt viele Religionen, die haben sehr viele Äußerlichkeiten. Wir sind da auch nicht schlecht drin. Aber das Wesentliche ist dieses Innere. Und ihr seid der Tempel Gottes und der Geist Gottes ist in euch. Und Gott ist Geist. Und wenn ich nicht selber einen Zugang zu meinem eigenen Geist in mir habe, zu meinem eigenen Innersten, dann werde ich diesen Gott nicht erspüren können. Das heißt, es ist eine Auseinandersetzung mit diesem Inneren. Ein weiterer Vorteil ist, wie Jesus das so schön sagt, dieser innere Tempel, den kann ich überall mit hinnehmen. Ich kann jetzt gehen in die Wüste oder sonst irgendwo, da brauche ich keine Gebäude. Dieser innere Tempel ist da und ich kann immer, immer mit Gott in Kontakt treten. Immer. Weil diese Beziehung zwischen seinem Geist und meinem Geist zu jeder Stunde und an jedem Ort möglich ist. Also Jesus sagt dieser Samariterin ja nicht umsonst und sagt, noch habt ein Ort, demnächst ist er nicht mehr da. Aber so wie ihr das seht, ist es auch nicht ganz richtig. Diejenigen, die beten, die mit Gott in Verbindung sind, die wissen, dass ihr selber dieser Ort seid. Das Dritte, der innere Ort ist flexibler, kann schneller wachsen als der äußere und sich verändern. Versucht mal die Kirche hier umzubauen, schnell. Puh, dauert Wochen, Monate. Wenn Ernst und Dirk mit dran gehen, dann geht das ein bisschen schneller noch, aber ansonsten dauert das. Diese Bauvorschriften und bis das genehmigt ist und durch diesen Rat und durch dieses Gremium dauert. Wir selber können von jetzt auf gleich ein Stück weiter wachsen, können wieder eine Stufe in unserem eigenen Inneren erklimmen und können uns verändern. Wir wissen, auch das ist schwierig, aber durch Gottes Geist ist das jederzeit möglich. Das sind diese drei Dinge des inneren Ortes. Und trotzdem hängen wir an den äußeren Orten. Und deswegen möchte ich auch noch drei Aspekte des äußeren Ortes darstellen. Aber dazwischen ist dann eben eine Spannung. Der äußere Ort ist, was wir jetzt miteinander tun, die Möglichkeit, dass wir zusammen gemeinsam beten. Beten, singen, uns vor Gott stellen, vor ihm sind. Ein solcher Ort ist da. Oder auch eben, wenn ich irgendwo hingehe und eine Kirche sehe und hineingehe und dieser Ort ruft mich auf, innezuhalten und zu beten. Das ist der zweite Punkt. Ein solcher Ort, der zum Innehalten einlädt. Dafür ist er auch da. Aber nochmal, ich kann natürlich innehalten, kann eine Kerze anzünden, kann an jemand Liebes und Nettes denken, kann es da hinstellen. Muss noch nicht viel mit Glauben zu tun haben. Auf jeden Fall nicht mit diesem intensiven Glauben Gott gegenüber. Weil da ist Geist Gottes in mir. Ich brauche es eben halt auch für das Gebet. Ansonsten wird es eine äußerliche Tradition, ein äußerlicher Ritus, eine äußerliche Form sein. Und das, was natürlich der äußere Ort ermöglicht und ermöglichen soll, und damit komme ich wieder zurück und damit schließe ich auch, zu dem, was der dritte Ort in diesem Wissenschaft, ich glaube, es ist auch ein wissenschaftlicher Bereich, die das untersuchen, aber ich jedenfalls in diesem lokalen Denken für unsere Stadt und für die Planung ist, dieser dritte Ort ist gemeinschaftsfördernd. Es geht in einem solchen Kirchenraum nicht darum, reinzukommen, sich hinzusetzen, nicht nach links und rechts gucken, hoffentlich guckt mich heute keiner an und gibt mir keinen Friedensgruß, bitte nicht, sondern natürlich genau das Gegenteil, in Kontakt kommen, in Berührung kommen mit Menschen, in Gemeinschaft kommen. Gerade dann, wenn es mir auch nicht gut geht, dass der eine sagt, ach, es geht gerade nicht, und der andere, ja, komm, ich bin jetzt da, willst du ein Stück reden, willst du ein bisschen reden, willst du, dass ich einen Augenblick für dich bete? Das sind die Dinge, die die Orte von Kirche und Gemeinde zur Verfügung stellen, Gemeinschaft zu leben, dass Gemeinschaft wachsen kann. Und Gemeinschaft zerbricht, wenn wir nicht daran arbeiten. Gebet und Innehalten zerbricht, wenn wir nicht an unseren Räumlichkeiten arbeiten. Aber die allerwichtigste Arbeit ist die, dass uns bewusst wird, ich bin Tempel Gottes. Und Gott schaut eifersüchtig auf mich und will mich nicht verderben lassen. Und will als allererstes eine Beziehung zu mir, damit ich das Ganze überhaupt tragen und ertragen kann im Leben bis über den Tod hinaus. Amen.